So, 8000 Hertz, Frequenz Julien, es gibt einen neuen Podcast mit einem Gast. Und bevor es losgeht, erst einmal danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ich hoffe, die Interviewformate gefallen euch alle. Bei Fragen und Anmerkungen, Anregungen, wie gesagt, sagt ihr einfach Bescheid. Diese Folge wird von Ortlieb, so gesagt, gesponsert. Also wundert euch nicht, wenn wir immer mal wieder auf ein paar Themen von Ortlieb drauf eingehen. Ja, für die, die es noch nicht wissen, jo, da habt ihr auf jeden Fall was verpasst. Ortlieb kennt ihr ja, die Backpacks von dem Bike Messenger. Oder auch in unserem Fall, gerade wenn man viel Bikepacking macht, Fahrradtouren, wasserdichtes Outdoor-Equipment und ist auch Weltmarktführer in wasserdichten Fahrradtaschen. Ich selber benutze die Dinger jetzt schon seit einigen Jahren. Also ich glaube, angefangen hat es bei den Kanu-Tours. Und mittlerweile ja mit Rucksäcken zur Arbeit gehen oder halt auch ganz klassisch beim Graveln. So, also danke Ortlieb, dass ihr dieses geile Produkt hergestellt habt, sag ich mal so. Und wie gesagt, auf diverse Einzelheiten kommen wir nochmal im Podcast drauf zu. Langlebigkeit, werden die Dinger repariert, made in Germany, waterproof und wie sieht's mit der Garantie aus? Aber jetzt geht's los. Ich habe zu Gast Wiebke Lühmann.
Moin.
Moin. Ich kann mir vorstellen, der eine oder die andere Zuhörerin vom 8000 Hertz, 8000 Watt Kosmos weiß, was da irgendwie los ist, beziehungsweise, dass du gerne Rad fährst und auch die eine oder andere längere Distanz machst. Aber genau, stell dich mal vor, wo bist du und wo kommst du gerade her und was geht ab?
Ich bin auf jeden Fall schon im 8000 Hertz und Watt Universum jetzt, glaube ich, so 40 Minuten hier in deiner Wohnung schon oder so. Und ja, wir sitzen in Berlin, das ist ganz cool, so Podcast auch in real life in einem Raum aufzuzeichnen. Ich bin jetzt 31 geworden gestern und wir haben das gerade mit einem kleinen Stück Erdbeerkuchen noch gefeiert, den ich auf dem Weg von der Velo hier rüber besorgt habe. Das ist so eine große Fahrradmesse, wo ich auch über meine Afrika-Reise berichten darf, heute und morgen auch. Richtig, richtig coole Community, parallel laufen ganz viele Rennen, richtig cool in diese Fahrradwelt hier in Berlin gerade zu sein. Und ansonsten bin ich in Freiburg, habe da jetzt eine WG, und lebe da sehr gemütlich, sehr entspannt. Nachdem ich jetzt halt letztes Jahr 14 Monate unterwegs war, habe ich richtig Sehnsucht danach gehabt, jetzt anzukommen und komme so langsam an und bin sehr begeistert von was hier so alles abgeht.
Ja, also ihr habt es jetzt rausgehört, die lange Reise von Freiburg nach Kapstadt, 14 Monate unterwegs. Vorab hast du nochmal bisschen entspannt, 3500 Kilometer ans Nordkap bist du gefahren, um mal zu gucken, ob alles funktioniert. Sehr geil. Bevor wir da so ein bisschen so Deep Dive-mäßig auf deinen Trip machen, zu Velo Berlin, war das erste Mal, dass du jetzt hier in Berlin zu Velo Berlin bist? Und was hattest du da vortragmäßig? War das auch Ortlieb oder hattest du da einfach... Ja, schieß los.
Du fragst so unschuldig, aber
ganz unschuldig.
Weißt eigentlich schon alles.
Ich wollte ja eigentlich noch vorbeikommen, ne? Aber wir waren hier so am Rumräumen und alles, deswegen frage ich jetzt einfach offen, genau.
Ja, du hast auf jeden Fall was verpasst. Ich bin zum allerersten Mal auf der Velo. Ich war bisher nur auf anderen Fahrradmessen und das ist hier auf dem Tempelhofer Feld und Ortlieb tatsächlich ist gleich da vorne. Auch das war der erste Stand, wo ich reingerannt bin, hab gleich die Lena getroffen und die sponsoren tatsächlich da auch meine oder unterstützen da meine Vorträge. Das war jetzt einmal so ein Interview mit Flux FM, die hier in Berlin Radio machen, und morgen es ist wahrscheinlich schon alles passé, aber morgen nochmal ein kleiner Vortrag mit Fotos und dann kann man einfach quatschen und da auch andere Leute. Ist ganz witzig, auf dem Fahrrad hier eben hat mich einer angesprochen, der saß halt auf dem Fahrrad, also wir sind wirklich fast hier zusammen hergeradelt. Der meinte so, yo, ich bin Jan, ich habe dir geschrieben, ich bin auch nach Kapstadt gefahren. Einfach ein Typ, der auch aus Berlin nach Kapstadt gefahren ist, kurz vor mir. Also machen wirklich nicht viele, so richtig random, dass der dann zufällig da auch jetzt mich an der Ampel aufgespürt hat. Richtig cool.
Ja, okay, krass, das ist schon, man kennt es ja manchmal so, oder ich habe es von früher gekannt, wo man mal mit dem, also nach dem Abi bin ich mit dem Bus surfen gewesen mit Freunden vielen und dann sind wir so halt Frankreich, dann halt bis nach Galicien und Portugal und da hat man ja immer mal wieder Leute getroffen, die auch mit dem Bus, ach, den haben wir vor 3 Wochen oder die haben wir vor 3 Wochen an dem Parking gesehen, so dass man so eine Strecke, wie so zugvogelmäßig, aber wie du sagst, jetzt mal so viele Leute oder überhaupt jemanden sehen und sagen, ach ja, klar, normal, ich bin auch da nach Kapstadt runtergefahren, so.
Ja, wir haben uns da leider nicht gesehen, also er hat auch gar kein Instagram, den kann man auch gar nicht finden, aber seine Freunde haben ihm irgendwie von mir erzählt und dann hat er mich auf LinkedIn angeschrieben, also auch so sehr wild, aber am Ende ist es doch immer so eine kleine Bubble. Ja.
Okay, ja, LinkedIn, da hat sie eben noch erzählt, was jetzt letzte Woche nochmal auf einem OMR-Festival da in Hamburg. Das ist ja auch nochmal ein komplett anderer Event im Vergleich zur Velo Berlin. Warum warst du auf dem OMR? Einfach so interesseshalber oder was war da so Hintergedanken oder musstest du da irgendwie hin jobmäßig für den nächsten LinkedIn-Eintrag?
Ja, vielleicht noch, wer das nicht kennt, OMR, das ist so eine riesen Marketing-Veranstaltung, eine riesen Marketing-Messe, ich glaube die größte in Europa oder so. Und ich war da mit Fabi zusammen, die wohnt auch in Hamburg und die ist Fotografin und hat dafür Canon, macht die öfter was und die haben uns dann eingeladen, auch da einen Podcast aufzunehmen bei Canon am Stand und deswegen hatten wir da Tickets und konnten da hin und hab das einfach mal mitgenommen. Wie gesagt, ich bin sonst nur auf so Fahrrad-Events und Fahrradmessen und es hat mir schon gefehlt, so irgendwie ein Thema zu haben, um das es geht. Also Marketing ist ja wie so eine Wolke über allem, aber ja, andere Welt abgefahren auf jeden Fall.
Okay, okay. Gut, dann switchen wir von Hamburg nach Berlin zum Podcast wieder weg. Genau, wir hatten gesagt, oder du hattest erzählt, Freiburg nach Kapstadt, das ist ja da, wo auch die meisten Leute dich daher ja auch kennen, von diesem langen Trip, den du gemacht hast. Und wir haben uns, ich glaube, als wir telefoniert haben, haben wir gemeint, haben wir uns einmal schon mal in Real Life gesehen? Wir haben so ein paar gemeinsame Freunde, Bekannte aus der Radbubble, auch alles noch so vor Corona und so weiter. Und von daher finde ich es auch super schön, dass du hier bist und wir uns da so ein paar Themen versuchen zu besprechen. Also ich glaube, wir könnten auch Stunden oder Tage besprechen. Aber genau, jetzt zu dieser Afrika-Tour. Die Frage wurde dir sicherlich schon 10.000 Mal gestellt. Wie bist du denn auf die Idee gekommen oder was hat dich da zugetrieben zu sagen, okay, geil, ich fahre jetzt von Freiburg nach Kapstadt?
Ich muss die ganze Zeit dran denken, weil mir ist das vorher noch eingefallen und ich habe dich das noch nicht gefragt. Weißt du, dass du mir irgendwann mal einen Brief geschrieben hast?
Echt?
Du hast mir mal per Post Sticker geschickt.
Okay.
Und einen kleinen Zettel mit.
Ja.
Jo, 8000 Watt, immer ein großes Blatt oder irgendwie so eine deiner Sprüche. Das war 2019 vor meiner Südamerika-Tour.
Okay.
Da hast du mir Sticker geschickt, die ich mit nach Südamerika nehmen sollte, um da Südamerika voll zu stickern mit 8000 Watt. Das ist nämlich, woher ich dich quasi kenne, beziehungsweise da hast du mich, glaube ich, irgendwie angeschrieben oder auch über Freunde, die dich cool fanden und keine Ahnung. Und auf dieser Tour in Südamerika 2019 habe ich ganz viele Leute kennengelernt, die über den ganzen Kontinent gefahren sind oder durch die ganzen Amerikas gefahren sind. Und damals fand ich das so geil und für meinen kleinen Kopf war das damals unvorstellbar, mir selber sowas Großes vorzunehmen. Und dann bin ich in diese Radreise-Community gekommen und habe ganz, ganz viele Leute getroffen, die das so in 2-3 Jahren über den ganzen Kontinent fahren. Und dann damals habe ich mir schon überlegt, hey, ich will auch irgendwann mal den ganzen Kontinent mit dem Fahrrad machen und dann hat das so ein bisschen in mir geschlummert und ich musste nochmal zurück dann halt zum Studieren, habe dann meinen Master noch gemacht nach Südamerika, das waren damals 7 Monate und habe halt gewusst irgendwie, okay, nach dem Master mache ich dann nochmal ein großes Ding und das wurde dann relativ schnell klar, dass irgendwie Afrika das größte aller Abenteuer sein kann für mich. Einmal, weil Afrika halt so vor unserer Haustür liegt, ist nur 40 Minuten mit der Fähre. Und dann bin ich ja ans Nordkap gefahren und dann dachte ich so, hey, eigentlich wäre es richtig cool, vom Kap zum Kap zu fahren. Und ja, mit dieser Inspiration aus Südamerika im Gepäck und auch irgendwie diesem Wunsch, nochmal ein richtig großes Abenteuer zu machen, wurde es dann Kapstadt, weil es einfach ein super Ziel ist. Oder es macht auch total Sinn für so eine transkontinentale Durchquerung oder wie man das nennt. Einfach ein Ziel zu haben, ein Zielort, wenn jemand fragt, wo fährst du hin, kannst du sagen, wohin. Ja, und dann wurde das irgendwie, habe ich das dann fix gemacht.
Geil, so geht's. Also, wenn man so gesagt resümieren hat, bist du davor schon öfters längere und größere Distanzen bist du gefahren, also so Radreisen, also für die Leute, denen das vielleicht jetzt noch nichts sagt, also es ist jetzt nicht dieses Long Distance, ohne Schlafen so viele Kilometer runterzuschrubben, wie geht's, also schon, du machst eine sehr große Strecke, Nordkap von Freiburg 3.500 Kilometer, ist jetzt auch nicht wenig, aber so gesagt, in Anführungszeichen, auf natürliche Weise, also du machst deine Stops, du hast dein Gepäck dabei, so kann ich mir das vorstellen, richtig?
Ich mag Schlaf.
Ja.
Also es bringt mir gar nichts, so mich in die Ermüdung zu fahren oder in die Übermüdung. Genau, für mich war das immer, was ich so cool finde, auch, dass man sich seine eigenen Ziele sucht, seine eigenen Routen plant und dann auch seinen eigenen Plan einfach ändern kann.
Ja.
Also mir gibt es oft sehr wenig, wenn ich so eine vorgefertigte Route habe oder irgendwie dann am Ende in der Tabelle stehe mit anderen und dann steht da irgendwie eine Zeit oder so, sondern ich will einfach was erleben und auch meine eigenen Grenzen so ein bisschen verschieben und meine eigenen Horizonte. Und mich reizt es auch enorm, einfach alleine loszufahren und zu gucken, was passiert. Das war damals in Südamerika schon so. Und damals wusste ich auch gar nicht, dass das was Besonderes ist und bin da einfach so los und habe auch damals so ein bisschen für meine Familie auf Instagram halt das öffentlich gemacht und dann einfach mal so geguckt, was so passiert. Aber dann kam ich wieder, es kam Corona irgendwann und dann gab es keine Geschichten mehr zu erzählen und dann wurde ich irgendwie öfter gefragt, was ich dann gemacht hätte und dann habe ich erst gecheckt, also echt im Nachhinein, dass das irgendwie eine krasse Tour war, also Südamerika schon für eine Frau alleine so, das waren immer die 2 Attribute, die mir so zugeschrieben wurden und dann habe ich erst verstanden, okay, das ist ja was, das machen gar nicht so viele und mittlerweile gibt es so viele Gravel-Events, haben wir vorhin auch ganz kurz schon geredet, ja. So Massenveranstaltungen, irgendwie steckt ganz viel Geld drin, ganz viele Sponsoren, ganz viel Fotos, ganz viel Content wird da produziert, aber eigentlich gibt's gar keine Geschichte und mich reizt halt die Geschichte und was passiert unterwegs.
Ja, was ich jetzt halt rausgehört habe, oder hatten wir uns ja davor auch schon mal unterhalten, klar, wir kennen uns so gesagt über die sozialen Medien und so, aber bei dir war das ja auch so, ey, ich habe einfach Bock, Rad zu fahren und was zu erleben, lange Distanzen zu fahren, andere Länder zu bereisen und ich mache mir das Instagram, wie du sagst, hier für Family und Freunde, check mal aus, also keine Sorge, ihr seht, immer wenn ich poste, ich bin noch am Leben und so weiter und dann hat sich das halt so größer und größer entwickelt und das ist eigentlich ein Punkt, was ich auch eigentlich eher am Ende ein bisschen besprechen wollte, aber ich finde es gerade interessant, wenn du deine große Reise gemacht hast oder deine großen Reisen machst, ist ja jetzt nicht so, dass du sagst, so gut, ich höre auf mit dem Fahrradfahren oder so, aber diese 2 Seiten von Social Media, Instagram, wo du sagst, ey, ich habe eigentlich Bock, nur Fahrrad zu fahren, muss ich jetzt konstant irgendwie so Content ballern oder hast du da auch manchmal so ein bisschen, ja so, was heißt Zwiespalt, aber wo du merkst, okay, hat sich da jetzt einfach auch so eine Art Marke entwickelt, ich fahre, weil auf Instagram hast du ja da schon irgendwie paar Follower, aber fühlst du dich da manchmal so irgendwie auch, dass dich vielleicht mal schon in deiner Freiheit irgendwie so ein bisschen einschränkt oder denkst, okay, ich müsste jetzt da irgendwie wieder was posten oder so oder wie
ist also, das? Ich glaube, erstmal gibt es mir halt enorm viel Freiheit, weil ich dadurch solche Reisen auch machen kann, also ich bin mittlerweile Creatorin in dem Bereich Radreise. Also ich habe meine Partner, meine Sponsoren, bin da super, super happy und super dankbar. Also Shoutout an Ortlieb und Co. Und das gibt mir unglaublich viel Freiheit. Was so ein bisschen passiert, ist halt, dass der Druck wächst. Also der Druck, immer weiter zu wachsen, auch wächst. Und das ist halt so eine, ein bisschen eine Sache, die kann ich nicht unbedingt beeinflussen oder die so eine Zwickmühle oder ein Teufelskreis. Und ich will nicht immer so gezwungen sein, irgendwas zu tun und damit ich irgendwie was zu erzählen habe. Das macht halt auch keinen Sinn. Deswegen halte ich das, also ist eher jetzt nach der Reise, dass man das so ein bisschen aushalten muss, diesen Dopaminentzug, dass man halt nicht unterwegs ist und das Leben irgendwie anders ist und vielleicht nicht so viele spannende Geschichten gerade parat hält. Aber das ist auch richtig so und wichtig, weil es ganz natürlich, also ich nehme mir gerade die Zeit für das Buchprojekt und das Filmprojekt zu der Reise und will damit auch selber, also es ist auch so eine bisschen eine Reflexion, eine Selbsttherapie, das nochmal alles aufzuschreiben, was ist eigentlich passiert. Und das ist auch voll wichtig und glaube voll schön, dass man auch noch ein Leben oder auch noch ein, sozusagen so einen Sinn außerhalb von Instagram hat, was man macht und auch einen Mehrwert schafft. Also für mich ist auf jeden Fall der Mehrwert auch wichtiger als irgendwie die Quantität. Aber ja, Instagram verändert sich und die Plattform wird immer schneller und ich verbringe da auf jeden Fall viel zu viel Zeit und das macht ganz viel mit mir. Aber es ist, wie gesagt, auch einfach ein krasses Tool und ich bin da, also ich, es wäre irgendwie auch nicht gut, darüber zu meckern.
Ja, ja. Ja, ich kann mir auch vorstellen, oder aus eigener Erfahrung ist es ja halt auch einfach ein sehr praktisches Tool, wenn man halt on the way ist. Da käme eigentlich zur nächsten, zu meiner nächsten Frage, was du denn so alles gepackt hast. Weil klar, wenn man jetzt sagt, okay, ich mache jetzt irgendwie einen Vlog auf YouTube, auch tolle Sache, das sind ja auch komplett zwei andere Welten. Und ist ja auch von dem, was du natürlich gepackt hast. Ich war auf deiner, auf deinem Blog, auf deiner Webseite und hat mir das mal angeschaut, was du alles dabei hattest. Dann dachte ich mir, yo, damn it. Also das ist auf jeden Fall schon gut viel Gepäck, was du da für deinen Trip dabei hattest. Und daher ist ja dann, wenn du gerade nur, sagen wir, Mobile First Content shootest, so gesagt mit dem Handy, kann ich mir auch vorstellen, also ist auch einfach viel entspannter, als jetzt nebenher dann noch irgendwie dann halben Filmstudio mitzuschleppen, gerade wenn du halt auch alleine unterwegs bist, ja, mhm. Und da die durch ganz Afrika durchballerst. Du hattest vorhin schon mal gesagt, so, du hast deine eigenen Routen gemacht, du hast deinen eigenen Flow. Hast du die Route von Anfang an schon so geplant, wie es ist, dass du sagst, ah, ich fahre an der Küste lang oder ich fahre durchs Landesinnere, oder hast du dann auch immer Step by Step gesagt, je nachdem, wie du durchgekommen bist? Sicherlich gab es da mal auch, hattest du mal Probleme mit dem Fahrrad, gab es Probleme bei den Grenzen, ich weiß nicht, also wie, gab es mal Tage, wo du gesagt hast, ey, ich bin irgendwie krank oder ich habe gar keinen Bock mehr gerade zu fahren?
Auf jeden Fall alles davon. Also auf jeden Fall erstmal zur Planung. Ich plane gar nicht gerne. Also ich fahre eigentlich lieber mal los und gucke dann unterwegs und plane dann so peu à peu immer jeden Tag und dann jedes Land. Ich wusste, dass die Route von Marokko aus entlang der Westküste offen ist, sicher ist, dass da andere schon durchgefahren sind, dass auch die Overländer, also die Menschen mit Autos, die über Land reisen, da langfahren in der Regel. Deswegen war das irgendwie schon so ein bisschen vorgefertigte, also man liest da halt ein paar Blogs und sieht halt, okay, das machen viele so, aber dann gibt's Länder wie Nigeria und Kamerun und auch Kongo, da bin ich ein bisschen mehr Landesinnere gefahren, auch Angola, das hat sich dann so ergeben, also aus politischen Gegebenheiten, also Äquatorialguinea und Gabun habe ich geskippt, das waren zwei Länder, die wo es einfach ein bisschen schwieriger ist mit dem Visum, und auch Demokratische Republik Kongo, das ist einfach mit dem Visum manchmal ein bisschen schwierig, und dann habe ich da sozusagen Umweg eingebaut, um die Länder auszulassen. Das habe ich aber erst dann unterwegs gemerkt. Auch Nigeria ist auch so ein Land, da muss man dann einfach vor Ort gucken, wie ist gerade die Lage, und dann plant man dann drauf los. Und ich war 430 Tage unterwegs und davon bin ich auch in Anführungszeichen nur 250 oder 280 Tage gefahren. Also ich hatte viele Krankheitspausen und Organisationstage, wo ich mich um Visa gekümmert habe oder mich ausgeruht habe oder irgendwas anderes gemacht habe oder krank geworden bin. Also was, durch Leben.
Was waren so die also organisatorisch, du hast alles selber organisiert oder hattest du noch irgendwie jemand, Freunde zu Hause, die gesagt hast, so hier, kannst du mal kurz hier in der Botschaft anrufen, die machen da irgendwie Faxen mit meinem Visum oder so, oder hast du das alles vor Ort selber gemanagt?
Alles selbst gemanagt. Okay. Also da hatte keiner einen Plan und konnte mir auch keiner helfen. Es geht dann einfach, dass man wirklich in die Botschaft geht oft. Also manche sind E-Visa, die kann man dann online beantragen und sonst geht man in die Botschaft und quatscht mit denen und durchläuft diese Prozesse wie alle. Also die kennen das, dass wir da tanzen.
Ja gut, ich meine, wie du schon sagst, wenn du sagst, du nimmst dir hier so auch deine Zeit und so, muss man jetzt nicht irgendwie 200 Kilometer vor der Grenze irgendwo anrufen lassen und sagen, ey, ich fetz da jetzt durch. Ja. So, die machen, mach die Schranke auf. nee. Zum Thema, du hast gesagt, so Krankheitsausfall, war das eher so, dass Krankheit irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, also war das eher, hattest du mal Unfälle auf der Strecke oder so, oder waren das eher Krankheiten wie, keine Ahnung, Fieber, die war mal schlecht oder Kopfweh oder so Sachen?
Unfälle hatte ich zum Glück gar nicht. Also einmal kurz, einmal auf dem Gravel ein bisschen ausgerutscht, aber das zählt irgendwie nicht. Ja. Nichts passiert. Und wenn ich mal krank war, dann war das oft eher so ein bisschen Lebensmittelvergiftung. Ist schon auch übertrieben. Also ich hatte vielleicht mal einfach das halt übliche Erbrechen und so. Aber das war oft nach einem Tag wieder weg. Also es ging ganz, ganz schnell wieder auch weg. Manchmal hatte ich das auch so durch die Ermüdung und teilweise auch Ekel. Also wenn ich in Orten bin, wo es einfach nicht wirklich sauber ist, dann reagiert mein Körper einfach krass. Und dann, also ich glaube, es war gar nicht das Lebensmittel, sondern eher so dieser Ekel. Gab es ein, zwei Mal, aber auch zum Glück nur. Und ansonsten bin ich dann gleich wieder losgeworden und konnte wieder weiterfahren. Ich habe vor der Reise auf jeden Fall mich gut informiert und mich auch impfen lassen gegen alles Mögliche und auch Malaria-Prophylaxe genommen, um einfach so wenig krank zu sein wie möglich. Also ich hatte echt auch ein richtig, richtig stabiles Jahr. So im Vergleich, wenn ich hier bin, kriege ich schon öfter mal irgendwelche Infekte und lieg flach. Das hatte ich da zum Glück fast gar nicht.
Okay, gut. Ja, musste ich auch gerade denken, ich werde auch dieses Jahr... Letzten Jahr wurde ich auch mal so oft krank und Malaria-Prophylaxe ist witzig. Als ich damals mal in Indonesien gelebt habe, musste ich mir auch wurde mir empfohlen, diese Malaria-Prophylaxe, die muss man ja 2-3 Mal nehmen irgendwie vorab, gell? Immer so in so einem gewissen Abstand und dann soll es ja einem irgendwie nicht so gut gehen. Und dann ist man da immun oder wie auch immer. Und ich wusste,
also bei mir war das jetzt jeden Tag eine Tablette.
Jeden Tag eine Tablette.
Man fängt eine Woche vorher an, bevor man ins Risikogebiet geht und dann jeden Tag.
Okay.
Dann hat man quasi so einen Dauerpegel von Malarone. Und eigentlich soll man das nur so 2 Monate, glaube ich, nehmen und ich habe es 8 genommen.
Okay, aber ja gut, lebst noch. Ich weiß noch, ob das, oder war das Malaria-Prophylaxe? Auf jeden Fall war das ein Medikament, was man auch vorab nehmen sollte. Mhm. Und zwar auch nicht ganz billig damals, als gerade nach dem Abitur und alles mögliche. Ich glaube, irgendwie so, man musste irgendwie so 4 Durchgänge oder sowas nehmen. Und ich glaube, so nach dem 2. dachte ich wieder, ey, das wird mir echt zu dumm, ey, es kostet sau viel Geld, so ich spreche es einfach ab. Konnte ich vom Glück reden, dass ich da dann zum Glück nichts bekommen hatte. Ja. Du hast gesagt, so, ja, da durch die Gegend fahren. Ich habe hier so meine Liste für den Podcast. Ich wollte eigentlich die nächste Frage, aber ich habe hier nochmal so Fragen. Was sind denn so Snacks? Also ich meine, du, wie viele Länder bist du dann, hast du da durchquert?
So, je nachdem, was man so mitzählt, 22.
Ja, 22. Und gab es da so, was war denn so dein... Naja, was kann man sagen? Ultimativer Snack. Wir wissen ja alle, wenn wir 4 Rad fahren, spielt sich ja einiges oder würde ich sagen fast hauptsächlich immer ums Essen, weil wenn wir nichts essen, kommen wir am nächsten Tag nicht weiter. Hattest du da so Snacks, die sich so über die 22 Länder irgendwie durchgezogen haben oder hast du gemerkt, so nach dem nach den 14 Monaten, wo du unterwegs warst, hast du ja halt auch auf einen komplett anderen Drive von Essen gehst, was du vielleicht auch übernommen hast hier in Deutschland, wo du sagst, geil, das habe ich davor gar nicht so oft irgendwie aktiv vielleicht eingekauft, ich weiß es nicht, oder was war das, was dich immer so am, oder was dir so in Erinnerung geblieben ist, wo du sagst, ey, das war geiler Snack.
Das ist natürlich eine krasse Frage, weil, also es hängt auch voll davon ab, wo, also das waren jetzt 14 Monate Und ich bin in den großen Städten, gibt's halt alles.
Ja.
Da tatsächlich auch sehr viel libanesisch, also so Falafel und so habe ich auch ab und zu mal bekommen.
Bist du Vegetarierin oder?
Ich bin eigentlich Vegetarierin, aber jetzt unterwegs war das tatsächlich sehr, sehr schwierig und ich hab dann auch Hühnchen und Reis und so gegessen, was es halt sehr, sehr viel gibt, genauso wie irgendwie Omelette und Nudeln, also oft auch so eine Mischung, Omelette mit Nudeln. Das gab schon viel, es gab auch viel frischen Fisch und viel so Maniok und Cassava, das sind so, ist auch so eine Stärkebeilage. Also das Essen war tatsächlich sehr einfach im Vergleich zu hier, also und dann Richtung Süden, Richtung Südafrika wird es dann halt auch sehr europäisch-westlich mit den ganzen Klassikern, die wir auch haben. Wovon ich echt gelebt habe und wo ich froh war, dass es das durchweg gab, war Brot, Baguette, Erdnussbutter, ab und zu auch mal so Nutella-Aufstriche. Das war immer mein To-Go-Snack auf jeden Fall. Ansonsten ist das Essen oft so scharf, dass es leider schwierig genießbar ist für mich.
Okay. Und ist es ja auch sowas, so Supplements oder was man ja auch gerade im Radsport viel kennt oder Ausdauersport, alle Leute haben ihre Gels dabei, ihre Riegel und was auch immer. Du warst jetzt 14 Monate unterwegs, ich bezweifle, dass du da irgendwie was dabei hattest oder hattest du so eine Sache dabei, wo du gesagt hast, okay, da versuche ich das irgendwie ab und zu mal irgendwie, keine Ahnung, zu nehmen, jetzt unabhängig medikamentenmäßig? Oder hast du gesagt, jo, bringt eh nichts? Also, was hält 14 Monate? Oder es kann sein, ich weiß nicht. Ich war letztens mal in den Pyrenäen, letztes Jahr wandern mit meinem Bruder. Und da war so ein Typ, der ist gelaufen von England nach Südspanien, also auch schon ein paar tausend Kilometer. Und der hat sich immer die Wanderschuhe, der hatte so, oder Wanderschuhe, mittlerweile haben die alle diese Hooker, Sneaker, Trail, Schuhe da und wenn du ein paar tausend Kilometer fährst, irgendwann sind die Schuhe ja am Arsch und der hat sich die immer alle paar Monate an so Amazon-Abholstationen immer dasselbe Paar gesendet.
Na krass.
Deswegen, meine Frage ist, hattest du sie gesagt, ja. Okay, vielleicht lasse ich mir alle paar Monate, keine Ahnung, Magnesium zu senden oder Fahrradteile?
Ich glaube, weil ich halt so entspannt unterwegs war, brauche ich das tatsächlich nicht. Also mein Körper hat das echt gut weggesteckt, auch die Hitze. Ich habe viel getrunken und so klassisch, was ich auf jeden Fall gemacht habe, was anders ist als hier, ist auch, dass ich, das passt jetzt eigentlich gar nicht da rein, aber ich habe halt keine Hose mit Polster angehabt, weil es einfach zu heiß ist. Und wenn du da immer reinschwitzt und es wird irgendwie unhygienisch, dann bekommt man da unten rum schon Probleme, glaube ich, und das habe ich halt dann, so ein bisschen weniger ist mehr Mentalität hatte ich eher, also mit dem Equipment war ganz gut, weil die Fabienne aus Hamburg war, mich dreimal besuchen, einmal in Marokko, einmal in der Elfenbeinküste und einmal in Namibia und die hat dann auch immer das mitgebracht, was ich brauchte. Geil. Einmal wurde mir was geschickt von Schwalbe, ein Satz neuer Reifen, das war auch mega gut, aber halt voll der Hassel, das Paket dann zu bekommen und wo schickst du es hin und manchmal gibt's einfach keine Straßennamen und so, also ein bisschen Chaos. Und mit Fabi war das dann immer so mein Backup-Plan, dass ich wusste, okay, in 4 Monaten kommt mal wieder jemand und geil. Dann
so bis 4 Monate muss ich durchhalten, bis dahin darf ich keinen Platten haben.
Ja, genau, also Tubeless auf jeden Fall, sehr gute Entscheidung, ich hatte keinen Platten.
Echt, 22.000 Kilometer und kein Platten?
20.000
Kilometer. Okay, gut. Ich bin ja ein großer, sorry, dass ich dich unterbreche. Ich bin ja ein großer Verfechter von immer noch mit Schlauch fahren. Doch. Liegt aber vielleicht auch daran, ich habe so selten Platten, also wirklich selten Platten und ich habe von früher noch so viele Schläuche, dass ich habe auch dieses ganze Tubeless Equipment da und die Reifen Schwalbe sind Tubeless ready und die Felgen von Hand ist ja alles weg und ich habe auch das ganze Zeug, was da rein muss, aber ich denke mir dann so, okay, aber was mache ich jetzt mit den ganzen Schläuchen? So, deswegen habe ich mir gedacht, ich fahre die Schläuche so lang, bis du schüttelst mit dem Kopf.
Also ich habe jetzt wirklich, ich fahre jetzt im Sommer noch das letzte Stück von Hamburg nach Bordeaux am Atlantik und dann habe ich vom Nordkap bis nach Kapstadt komplett, weiß ich nicht, wie viele tausend Kilometer das dann sind, wahrscheinlich 25.000, keinen Platten.
Krass.
Also auch wirklich die Sachen, die ich dazwischen durchgefahren bin, hatte ich auch nie einen Platten. Und also man muss halt regelmäßig frische Mäntel drauf machen und gucken, dass genug Milch drin ist und so, aber Und auch selbst pumpen. Also du musst so viel weniger aufpumpen mit Tubeless, wenn das richtig montiert ist und richtig fest sitzt. Das kann noch dein Leben verändern, glaube ich.
Okay, gut. Das, das ist auf jeden Fall schon mal eine Ansage. 20.000 Kilometer ohne Platten. Was wollte ich denn jetzt sagen? Gut, das hat mich jetzt richtig aus dem Konzept gebracht, weil ich weiß, ich predige das immer so, weil alle fragen immer, wie, du fährst jetzt nicht tubeless? Und ich bin immer so, yo Leute, also wenn da Leute sind, die immer tubeless haben, und ich war oft dabei und dann, ja, das war immer Katastrophe und am Ende musste ich denen den Schlauch ausleihen. Aber vielleicht falsch montiert. Nochmal so ein bisschen nerdy-mäßig, was hattest du denn da so ein, was hattest du denn für ein Setup, so Bike-mäßig? Was bist denn du da gefahren? Und genau, das würde mich auch nochmal interessieren. Also klar, ich habe das alles auch auf den Bildern mal gesehen, aber was auch so deine Einschätzung dazu ist, mit was du dich wohlgefühlt hast oder ja.
Genau, das war ein Gravelbike von Villiers, das Adler, das ist relativ neu gewesen, das kam erst, glaube ich, ein paar Wochen vorher raus, bin ich auch selber vorher noch nie gefahren, aber das ist extra gemacht für Bikepacking mit ganz vielen Aufnahmestellen an der Gabel und am Rahmen und auch der Möglichkeit, vorne und hinten Gepäckträger durch die Steckachse zu montieren. Das war ganz praktisch, weil ich habe erst den Gepäckträger hinten montiert und hatte die großen Backroller von Ortlieb, also diese richtig klassischen Radreisetaschen mit oben noch so einer Duffelbag drauf und dann Lenkerrolle mit Accessory Bag. Und das war alles sehr, sehr schwer und das Gewicht lag halt hauptsächlich hinten, wie man es halt so kennt. Und auch an der Gabel noch so ein paar, also zwei kleinere Taschen. Habe mich auch für einen geraden Lenker, also so einen MTB-Lenker entschieden, damit ich die Handlebar-Bag besser packen kann, also das, was am Lenker dran ist. Da ist das Zelt drin und dann kann man das so schön reinschieben und hat da keine Probleme mit dem Dropbar. Und hatte dann eben auch mit dem Lenker die passende Schaltung, also die passende Schaltgruppe, 12-fach Shimano mit so einem ganz kleinen Kettenblatt vorne, also genau, das Kleinste, was es war, glaube ich, 32 Zähne, um jeden Berg mit dem ganzen Gewicht gut hochzukommen. Und es hat auch alles perfekt gepasst. Also ich hatte wirklich fast gar keine Mechanicals, ab und zu mal ein bisschen Schaltung einstellen und so.
Hattest du mechanische Schaltung oder hattest du elektrisch?
Ja, mechanisch.
Mechanisch, ja.
Genau, das war auch eine gute Entscheidung. Also da hat man halt das Gefühl, man kann noch was reparieren, wenn was kaputt geht. Also hat alles gepasst, musste es nicht laden. Und dann habe ich aber unterwegs irgendwann entschieden, so ungefähr bei der Hälfte, dass das zu schwer ist und zu viel. Also die Taschen an sich sind halt einfach riesig und irgendwann habe ich gemerkt, ich brauche halt keine Winterjacke und ich brauche auch kein paar Schuhe und ich brauche auch keinen Laptop und keine Kamera. Ich hatte so eine große noch dabei am Anfang und dann habe ich das alles nach Hause geschickt und habe dann umgebaut und einen Gepäckträger vorne montiert und den hinten weggeworfen. Und hatte dann nur eine Arschrakete, diese klassische Seatpack, ja. 16,5 Liter und vorne ein paar größere Gravelpacks am Gepäckträger dran. Und da war immer eine komplett voll mit Essen und die andere war so die Küche und anderes Equipment. Und es hat komplett perfekt gepasst und gereicht und ich hatte genug Platz für alles und war deutlich leichter.
Okay. Ich glaube, das ist ja auch was ganz Schönes daran. Also vielleicht der eine oder die andere Zuhörerin kennt es. Man macht einen Weekender, man geht irgendwie das erste Mal oder man kennt es auch nach dem 10. Mal, fährt man irgendwo hin, macht eine kleine Übernachtungstour mit den ganzen Krempel und auf dem Weg zum Start oder zum Treffpunkt oder man fährt erstmal mit dem Zug raus, merkt man, fuck, das ist zu viel eingepackt. Das kann ich. Oder dieses Ganze. Und bei 14 Monate hast du ja dann so gesagt, irgendwann ideal herausgefunden, okay, geil, so den Krempel brauche ich nicht. Und ich glaube, es ist, da wirst du mir, glaube ich, auch zustimmen, man packt eigentlich immer mehr ein, als was man braucht, oder?
Ja, ich habe am Anfang, weil ich auch wusste, ich bekomme keine Ersatzteile, hatte ich am Anfang auch noch eine extra Kassette dabei, was war richtig Quatsch. Da hat mir so ein Radladen in Spanien noch eine Kassette aufgequatscht und ich dachte so, oh mein Gott, ja okay, wenn ihr sagt, ich brauche eine Kassette, war richtig dumm, ich war so richtig durch und habe diese Kassette mitgeschleppt, irgendwie 8000 Kilometer oder so, bis ich dann gemerkt habe, die brauche ich nicht. Genau, und ich hatte wirklich alles an Ersatzteilen dabei, auch eben Tuplesmilch und irgendwie dann später auch mal ein paar Mäntel, als Fabi dann mal da war, oder die wurden geschickt, genau, die hatte ich dann noch ein bisschen drauf. Und ja, es war auch gut, am Anfang so viel zu haben und dann aber umso schöner, wenn man das ganze Gewicht los wird und da das Klima ja sehr, sehr heiß ist und auch nachts nicht kühl, abkühlt groß, hatte ich auch viel weniger viel weniger Klamotten als hier.
Okay, okay. Ja. Also und das Bike, letzte Frage noch, so ein bisschen so nerdy shit. Was war das? War das ein Alu-Bike? War es Carbon?
Vollcarbon.
Vollcarbon. Okay, und wie viel Kilo waren das dann am Ende so mit dem ganzen Gepäck? Sagen wir mal, ab diesen 8 Monaten, wo du sagst, so, yo, das ist jetzt so mein geiles Ideal-Setup, was würdest du sagen?
Ich glaube, mit Wasser und allem und Essen so voll beladen, bestimmt trotzdem 35 Kilo.
Ja.
Also zwischen 30 und 35 Kilo variiert nur ein bisschen.
Okay, und dann der
Fahrrad mein selbst 9.
Ja.
Und dann halt die ganze Zuladung.
Okay, schön, es geht aber noch.
Ja. Oder? Ja. Ja, voll.
Ich meine, dafür, dass man da halt nochmal ein paar Monate Haus unterwegs wird und all den ganzen Stuff dabei hast, ist auf jeden Fall schon top.
Ja.
Ortliebmäßig warst du ausgestattet, waterproofmäßig, ja, also.
Ja, super, super gehalten, ist auch mega wichtig, dass man einfach weiß, alles bleibt trocken, da kommt nichts dran, die Taschen sind fest, die halten auch ordentlich was aus. Und ich fahre halt mit diesem Seatpack, war ich auch schon am Nordkap, und mit Ortlieb war ich ja auch damals schon in Südamerika, ist einfach das Robusteste, was man machen kann. Ich hatte nicht mal, also auch nichts daran. Also ich pflege das nicht absichtlich gut, aber ich gehe damit behutsam um.
Ja.
Und da ist jetzt noch nie irgendwie was kaputt gegangen. Nicht mal eine Schnalle irgendwie. Und selbst wenn, kriegt man halt auch für alles Ersatzteile. Also die Sachen sind echt gut durchdacht, dass sie langlebig sind. Und ja, war auf jeden Fall also 10 von 10.
Geil, geil. Genau, also top robust. Und wenn was passiert, ist natürlich auch Garantie drauf. Also bei mir sieht's genauso aus. Das Einzige, wo ich jetzt einmal ein Problem hatte, war bei diesen Duffelbags, bei denen, die man so für Daytime zum Reisen nimmt, der die Reißverschlüsse, ist mir einmal kaputt gegangen, aber gut, auch erst nach 5 Jahren. Ja? Also, und ich glaube, man hat, 5 Jahre Garantie drauf und auf die Ersatzteile sind es 10. Und egal wann, ich habe auch ein Duffelbag noch da war ich glaube ich so 12 oder so, da ist mir irgendwann eine Schnalle kaputt gegangen, ja, habe ich eingesendet, hat man diese kleinen Umkosten gemacht und danach Ding war wieder auch, wieder ready to use. Also von daher auf jeden Fall top Ding, die Taschen waren wasserdicht, du kamst heil an. Du fährst da durch, 14 Monate, du bist jetzt seit, ja, was hast du gesagt? Fast ein Jahr jetzt in Germany?
Ja, ich bin seit Weihnachten wieder da.
Seit Weihnachten bist du jetzt wieder da. Was haben wir denn?
5 Monate.
Schon, ja, 5 Monate, ja, krass. So im Rückblick gesehen, gab es da so ein paar Sachen, die du irgendwie vielleicht anders gemacht hättest, sagen wir mal, so von dem ganzen Vorhaben? Oder sagst du so, ey, just do it? Wenn man das jetzt so locker mal sagen kann, weißt du, also.
Nö, ich würde auch einfach das so nochmal machen. Just do it und einfach gucken unterwegs. Ich glaube, das Ding ist halt, dass sowohl diese ganzen Vorurteile von wegen, es ist so gefährlich und lass das bloß sein und Mädchen bleibt zu Hause so ungefähr, das ist nicht richtig, aber das andere, dieses, es wird so wunderschön und es wird einfach das Tollste, was du je gemacht hast und es wird für immer, also so beides, diese Romantisierung von allem und dieses Schlechtmachen von allem, beides ist nicht ganz richtig und irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit, weil es wird sowohl halt Tage geben, wo man leer ist, wo es anstrengend ist, wo es scheiße ist, wo man Heimweh hat und dann gibt es aber auch die Tage, die halt wunderschön sind und wo alles easy geht und man sich denkt, boah, wie krass ist das, was ich hier mache. Man hat irgendwie noch gerade einen Song auf dem Fahrrad, jeder kennt's und man ist so voll im Flow und ist einfach alles nice. Gute Campspots, coole Leute, gutes Essen. Also es gibt halt alles und es ist so facettenreich und ist einfach eine Form von Leben. Also es war jetzt nicht so eine geplante Auszeit, sondern es ist wirklich so ein, einfach mein Leben. Ich habe auch halt in Deutschland dann in der Zeit alles aufgegeben, hatte keine WG, keinen Job, keinen Wohnsitz und so. Und das ist dann halt irgendwie
ein zweites,
Realität. Und deswegen, man muss sich einfach echt sein eigenes Bild machen. Und Vorurteile sind immer schwierig und verderben einem, und auch Erwartungen sind schwierig. Also es gibt ja auch die eigenen Erwartungen an sowas. Und ja, es hat auf jeden Fall mein Leben verändert und ich arbeite das jetzt ja auch eben deswegen auch alles auf. Und Afrika ist einfach als Reiseziel auch nicht so ein einfaches wie vielleicht Südamerika. Das kann man einfach gar nicht vergleichen. Das hätte ich mir aber vorher auch nicht einreden lassen wollen, oder das hätte mir auch vorher keiner sagen sollen, weil ich musste es halt selber rausfinden. Und ich habe auch erst rückblickend selbst gesehen, dass ich auch voll Angst hatte, aber das weggeschoben habe und einfach so darüber fahren wollte und das einfach so, ja, mich selber auch ein bisschen ignoriert habe in dem Moment, um einfach loszukommen, und das war auch wichtig so. Ja, deswegen einfach machen und sich auch immer bewusst machen, das größte Privileg, was wir haben, ist, dass wir jederzeit mit unserem Pass wieder nach Deutschland einreisen können. Also jederzeit können wir zurück. Wir haben immer die Möglichkeit, Return zu machen. Also
ja, das ist schon ein großer Luxus, was du sagst, halt zu sagen, okay, wir haben die Möglichkeit, oder du hattest die Möglichkeit, oder wir haben die Möglichkeit zu sagen, ey, geil, wir gehen auf so eine krasse Reise, auch mit allen Gedanken, die man dabei hat, was passieren kann, oder wo man vielleicht auch ein bisschen leichtgläubig unterwegs ist.
Hast du schon mal eine Reise gemacht, wo du Angst hattest davor?
Ich glaube, warte mal, hatte ich schon mal eine Reise, wo ich Angst hatte? Puh, das ist eine gute Frage.
Wo du so richtig aus der Komfortzone...
Aus der Komfortzone, das war damals, wo ich mit einem Freund, wir waren zu zweit, nicht alleine. Also ich war mit einem Freund, sind wir durch Marokko gefahren, durch das Atlasgebirge. Es war wirklich wunderschön, auch steil und manchmal auch brutal und sehr heiß. Aber ich hatte nicht wirklich da eine Situation, wo ich jetzt irgendwie so Angst hatte oder so. Ich glaube, es ist auch irgendwie sowas, wie man auch auf die Menschen zugeht. Ich glaube, wenn man da schon so vorab so drauf eingestellt ist, boah, der zieht mich ab und die machen hier Stress, und dann, glaube ich, ist man auch selber von der Art irgendwie so ein bisschen, was auf die anderen Leute auch ein bisschen irgendwie komisch rüberkommt, so, dass man da irgendwie, ich glaube, wenn man da so eine gewisse Offenheit den Leuten gegenüber hat oder so eine gewisse Easiness, das ist natürlich auch typenabhängig, ja, und ich glaube, da gehört auch viel dazu, so Reiseerfahrung, um zu wissen, so, macht es jetzt Sinn, hier auf ein Gespräch einzugehen, oder macht es jetzt vielleicht eher Sinn zu sagen, ey, ich bin saukrank, ich hatte Halsweh, ich kann jetzt nicht reden, weil du weißt ganz genau, das ist irgendwie ein komischer Vibe oder so. Von daher, da muss ich ganz ehrlich sagen, so bei Radreisen oder sowas war ich bis jetzt, hatte ich da irgendwie nicht so einen Angstmoment. Wo ich mal einen Angstmoment hatte, das ist schon ein bisschen länger her, wo wir in Indonesien waren, war ich auch mit einem Freund, waren wir viel surfen auf Inseln bei, wie hieß das denn nochmal? Das ist jetzt auch schon wieder über 15 Jahre her. Da gibt's auch, ist das auch da, wo The Beach von Leonardo Lombok, und dann gab's noch so ein paar andere Inseln neben Lombok. Also wir sind dann da mit dem Mopeds damals rumgefahren, wir hatten kein Handy, kein Google Maps, um zu gucken, wo sind da die Beach-Dinger so. Und irgendwann sind wir da auch in eine Gegend gekommen, wo die Leute auch sagen, ey, hier müsst ihr irgendwie ein bisschen vorsichtiger sein, so. Da haben die irgendwie, machen die Stress nicht euch Touris da irgendwie entgegen, die da mit dem Surfboard sind, sondern eher, das waren so Dörfer untereinander, die sich da irgendwie so gestresst haben. Da sollten wir abends zu Hause bleiben. Also in diesem, was heißt zu Hause bleiben? Das war auch irgendwie so eine kleine Hütte vom Dude, der gesagt hat, hier könnt ihr pennen und es gibt Frühstück und so. Ja. Und wir sind abends rausgegangen, wollten uns in dieser, Dorf kann man das auch nicht nennen, es war eine Straße mit 5, 6 Häusern, in die eine Bar gehen, uns noch ein Bier holen und Kippen holen, weil wir wussten, wir bleiben zu Hause. Und auf einmal ging es da so auf die 12, weil sich diese zwei Nachbarortschaften halt da richtig in die Mangel genommen haben. Und da war auch bei uns so ein Ding, so, oh fuck, ey, ich hoffe, dass wir jetzt da, war auch ein komisches Gefühl einfach, wenn du da hörst, wie sich die Leute da echt da auch so mit so Macheten und so einem Krempel, dann denkst du, fuck ey, das war so dumm von uns, wir hätten einfach da bleiben, uns ist nichts passiert und so weiter, wir sind zügig ganz dahin, aber da war auch schon mal so krass, da ja, kann schon mal was passieren. Aber im Großen und Ganzen muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, das Einzige, das hätte ich jetzt ein bisschen blöder, das Einzige, wo ich immer Angst hatte oder wirklich Angst hatte, war, dass irgendwie was, dass ich kein Essen kriege, dass ich zu spät ankomme. Das hätte ich vielleicht jetzt ein bisschen blöd an, so. Aber ja, so, ja. Hattest du mal sowas irgendwie, waren da so Situationen bei dir, wo du dir dachtest, so, scheiße, Mann, ey, da habe ich jetzt vielleicht ein bisschen, ich da ein bisschen zu.
Nee, bei mir ist es viel mehr so die Angst vor der Angst und die Angst, die auf mich projiziert wird, ja, als weiblich gelesene Person. Und ja, das ist eher so, dass diese ganzen Vorteile, auch dieses Unwissen über Afrika, dieses Unbekannte, dass das halt dann so dazu beigetragen hat, dass ich schon irgendwie wusste, ich fahre jetzt so offenen Auges darauf, wo mich alle waren, so darauf zu. Das war halt für mich das erste Mal. Also Kolumbien wusste ich schon, da haben meine Eltern damals auch gesagt, nee, finden wir nicht gut, haben wir eigentlich keine Lust, Lösegeld zu bezahlen, wenn die dich irgendwie kidnappen. Also war so Weihnachten echt unser Gespräch dann, bevor ich da los bin, 2018, 2019. Aber da hatte ich habe ich da gar nicht gecheckt. Oder da dachte ich mir auch so, ja, nee, was soll denn passieren? Ich kenne ja Leute, die auch da waren.
Jetzt meinst du auf dem Trip in
Kolumbien?
In Kolumbien.
Kolumbien, okay. Das war da, ist ja auch, genau, einfach viel touristischer schon gewesen zu dem Zeitpunkt, als ich da unterwegs war. Genau. Nee, deswegen, aber ich finde halt, diese Angst vor der Angst kann einen ganz schön kontrollieren. Und die kann man halt auch schlecht wegatmen manchmal.
Ja. Ja, dass man sich dann so in die Gedankenspirale reingeht und denkst du so, yo, also das sind ja auch bei Kleinigkeiten so im Leben, die einen dann irgendwie so krass beschäftigen. So, also klar ist es nochmal eine andere Situation, wenn du sagst, du bist jetzt hier in komplett am anderen Ende der Welt und es ist jetzt nicht so, dass du sagst, okay, ich gehe jetzt mal da drüben einfach entspannt in Galeria Kaufhof und hole mir jetzt eine Facemark und überdenke jetzt mal die Situation, sondern du weißt, okay, ich muss jetzt nochmal, keine Ahnung, 250 Kilometer über den Berg rüber, bis ich mal wieder da irgendwie, keine Ahnung, meinen Campingspot habe oder meinen Hostel oder so.
Ja, das ist ja das Coole beim Camping, dass du tatsächlich manchmal auch einfach nur so deine Ruhe brauchst und dann kannst du ja auch dich irgendwo hin verkrümeln, wo halt keiner ist. Und tatsächlich hat man dann Face Mask, witzig, dass du sagst, weil ich habe echt auch noch gar nicht so drüber geredet, aber ich hatte dann auch so meine Beauty-Routinen, die mich so runterbringen, so Nägel schneiden, so Nägel klipsen. Das war dann so voll Luxus, wenn du so merkst, okay, ich kann was machen oder so. Also es ist voll wichtig, dass man auch so, ja, sich um sich selber kümmert und so die kleinsten Dinge irgendwie genießt. Hatte das auch, also es war voll wichtig, dass man sich gut pflegt unterwegs und dass man gut schläft und dass man, ja, also auch, wie gesagt, irgendwie so Connections hat zu Leuten und nach Hause und zu anderen Reisenden und so. Und so macht man sich das dann halt auch irgendwie schön und schafft halt auch jeden Tag. Und das ist das Schöne, also noch viel schöner als Gepäck abwerfen, ist Angst abwerfen. Ja. Und ich wurde immer leichter unterwegs und hatte immer weniger Angst und immer mehr Selbstvertrauen, dass ich auf die Leute zugehen kann, mich um mich kümmern kann und dass alles gut wird und dass ich gar nicht Angst haben muss. Das ist echt das Schönste, was mich sehr, sehr bestärkt und mir einfach jetzt auch das größte Geschenk der Reise ist.
Ja, ja, geil. Und das ist halt was unbezahlbar ist. Ja. Das ist halt sowas wirklich, was unbezahlbar ist und wovon man da, glaube ich, auch sehr, 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 sehr lange zehren kann. Oder beziehungsweise wovon man wirklich was hat, weil das sind ja so, ja, Einschnitte auch in deinem Leben, die du jetzt, ja, die kannst du halt nicht irgendwie vergleichen. Ja.
Und es ist schön, weil das so die, meine Sehnsucht eigentlich nur noch größer wird oder meine Neugierde, da auch in Afrika noch mehr zu entdecken, ist eigentlich noch größer geworden. Auch dadurch, dass ich halt nicht so ein verzerrtes Bild, also nicht so ein verschöntes und auch nicht so einen Weltschmerzbild, sondern halt sowas dazwischen. Also ich habe halt jetzt so mein eigenes Bild machen können und das ist schön und da will ich auch gerne wieder hin zurück. Geil. Und vorher hätte ich dann, also vorher hätte ich mir das ja gar nicht vorstellen können, wie es ist.
Ja, dass du dir dann sagst, okay, geil, das sind das, die Regionen, die fand ich sau interessant, das war sau freundlich, da würde ich nochmal so ein Deep Dive reinmachen. Ja. So mäßig.
Ich denke auch manchmal so, für den Film wäre es ja schon gut nochmal hin. Also, nee, also ich werde auf jeden Fall nochmal hinfliegen.
Okay, ja genau, du hast nochmal, ja, da wird man ja richtig, ja.
Kommst mit?
Ich bin gerade noch auf das, was du jetzt gerade alles gesagt hast. 8000 Watt in Äthiopien. 8000 Watt, so Leute, was geht ab, auf jeden Fall. Ja, du hast jetzt angesprochen, mit dem Film und mit dem Buch, um halt auch, genau, oder um was geht's? Also du hast gesagt, du hast irgendwie den Plan oder da das irgendwie für dich oder auch für deine Audience oder für ja Leute, die interessiert sind am Radreisen, an dich, an deiner Person, das irgendwie so festzuhalten, dass es was ist, was irgendwie jetzt nicht nur in den digitalen Welten sich schwirbt oder...
Ja, ich mag das auf jeden Fall, dass man dann am Ende was in der Hand hält. Mhm. Also bei so einem Film ist es auch super schön, weil man so ein abgeschlossenes Werk hat und das kann man jemandem zeigen, in 90 Minuten zum Beispiel. Und die Person hat dann echt so einen Teil deiner Reise und kann das so nach, also ich will da auch ganz viel Persönliches reingeben, es soll authentisch sein. Also ich mache das zusammen mit einer Freundin, eben mit der Fabi aus Hamburg. Und wir haben den On Her Own Film über meine Reise ans Nordkap schon zusammen gemacht und ja, am Ende hat man einfach so ein schönes Produkt und man zeigt es gerne und die Leute haben dann einfach so einen richtig tieferen Einblick als nur auf Social Media. Auf Social Media verpufft ja alles auch schnell wieder. Also hast mal ein Reel gesehen, aber dann ist es halt auch weg und ich habe jetzt auch kein Interesse, jetzt immer noch weiter so irgendwie Afrika-Content rauszuhauen, obwohl ich da gar nicht mehr bin. Deswegen ist das irgendwie mit dem Film einmal so visuell und auch so künstlerisch irgendwie voll schön und das mit dem Buch auch nochmal das Thema Unabhängigkeit für mich näher zu beleuchten. Also was heißt das eigentlich? Warum suche ich danach? Wie unabhängig bin ich eigentlich wirklich? Oder bin ich doch abhängig von irgendwie, dass zu Hause jemand sitzt und auf mich wartet? Oder ja, wie frei kann man sein? Oder wie auch immer. Also das ganze Thema Unabhängigkeit ist für mich so das Thema vom Buch. Und das ist aber auch eine Challenge, jetzt mich hinzusetzen und es wirklich zu schreiben. Aber ich habe jetzt hier auch dein schönes Marokko-Editions-Spezial in der Hand und es macht einfach was. Und ich habe da so Bock drauf, dass man dann auch ein paar Bilder da drin hat und ja, ich einfach diese Reise für immer festhalten kann, dadurch auch ein Stück weit, weil meine Erinnerung auch immer schlechter wird. Also man vergisst auch schnell wieder.
Ja, voll, voll, das geht auch schnell. Und ich meine, es ist auf jeden Fall super geil, dass du das auch vorhast. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn du jetzt 14 Monate unterwegs bist, du bist jetzt gerade mal 5 Monate hier, das auch alles zu verarbeiten, zu realisieren. Ich denke, das war vielleicht auch nicht einfach, nach so einer langen Zeitpunkt dann wieder nach Freiburg zu kommen oder wo jetzt deine Base ist und auf einmal bist du da und denkst dir so, yo, was geht? Und dein Freund, deine Freundin sagt so, ach, soweit alles gut, ich bin später im Sport, aber ich muss morgen früh arbeiten und du bist so immer noch in diesem Film drin. Mir, selbst ich habe das manchmal, ich weiß nicht, dieses, wie sagt man dazu, so diese, wie sagt man, Reiseblues oder so, halt so Downer oder so weiter. Und ich meine, ich war noch nie für 6 Wochen am Stück mit dem Rad unterwegs. Ich meine, selbst nach einer Woche, finde ich, auf dem Rad unterwegs zu sein, habe ich sowas manchmal, dass man sich denkt so, wow, Mann, das hat einen so irgendwie mitgenommen, emotional, das hat man so eine Freiheit. Wie war das denn für dich? Oder wie gehst du damit um? Oder sind es auch immer wieder so ein Up and Down? Und dann noch zu sagen, geil, und jetzt daraus will ich noch den Film machen und das Buch schreiben. Das ist ja jetzt auch nicht so, dass du da irgendwie ein Team hast von 20 Leuten, die sagen, ey, easy, let's go.
Ja, ich...
viele Fragen.
Voll, also es ist einfach, wie du sagst, es ist einfach ein Up and Down und ich wusste, dieses Down kommt.
Ja.
Und es kam auf jeden Fall auch. Also ich habe dann die ersten 2 Wochen, nachdem ich wieder da war, ich meditiere eigentlich nicht, aber ich hatte echt so das Gefühl, ich muss jetzt hier meditieren, weil sonst drehe ich komplett durch. Also ich war einfach noch nicht richtig an einem Ort wieder und habe dann probiert, mich selber so ein bisschen wieder herzustellen und habe mich dann morgens hingesetzt und probiert irgendwie, ja, da so wieder anzukommen auf eine Art, hatte dann aber auch noch keine Wohnung und war dann noch irgendwie eine Woche bei Papa, eine Woche bei Mama, eine Woche bei Schwesti, eine Woche hier, irgendwie überall auf der Couch und es hat mich auch dann nochmal zusätzlich fertig gemacht irgendwie. Ja. Jetzt mittlerweile habe ich eine eigene Wohnung mit einem schönen Garten. Es wird Frühling, es ist hell draußen, es ist lange warm. Es gibt geile Events.
Das tut gut. Das tut richtig gut, gell?
Ja.
Wenn man wieder ein bisschen hell ist.
Ja, und es gibt Leute wie dich, mit denen ich drüber reden kann. Und andere Menschen, die jetzt wieder da sind. Freundschaften, die ich zu Hause pflegen kann. Das tut mir auch ganz, ganz gut und es hilft mir ganz viel. Deswegen gehört es voll dazu. Aber ich will beides. Also ich habe immer schon gesagt, ich will wieder in Freiburg sein und lasst mich auch alle in Ruhe. Was ist die nächste Reise? Was ist die nächste Reise so? Weil ich bin jetzt erstmal wieder da und es hat auch seine Berechtigung. Und ich habe das auch mit allen Partnern und so jetzt, ne, die da halt so geschäftlich sozusagen mit drinstecken, auch gesagt, ich mache jetzt diesen Film und dieses Buch. Und ihr werdet dann nicht so viel von mir hören, weil es kann halt jetzt gerade nichts anderes toppen. Und ich will das auch gar nicht toppen. Ja. Und es muss nicht höher, schneller, weiter sein, sondern tiefer. Ja. Ich will ja auch damit tiefer ins Thema rein. Und diese Zeit, die Reflexion, diese Wertschöpfung sozusagen gönne ich mir jetzt auch einfach. Und das hängt halt.
Sortieren.
Das hängt halt dann ja mit so einem sich zu sortieren, und das ist halt so ein bisschen so ein Dopaminentzug auch. Natürlich ist es irgendwie cool, Likes und Kudos und so zu kriegen, aber ich kann es gerade nicht. Also ich muss einfach mich dann auch selber zurücknehmen und sagen, hey, ich muss jetzt einfach gucken, und es ist auch okay, mal nicht so viel Fahrrad zu fahren. Also Fahrradfahren ist ja auch Dopamin. Schaffe ich jetzt auch nicht so viel, wenn ich auf irgendwelchen Events bin oder wenn ich halt irgendwie mein Buch schreibe. Ja. Nehme ich mir dafür auch gerne die Zeit, und das ist auch einfach that's life. Also alles andere wäre halt irgendwie auch Verdrängung wahrscheinlich. Ja. Also in meinem Fall zumindest. Und ich will halt, wie gesagt, beides. Ich will dieses normale Leben. Ich habe ein Privatleben, ich habe Freunde, ich habe Familie, und ich mag diese extremen Reisen. Und dann gehe ich von dem extremen Reisen ins extrem häusliche vielleicht gerade.
Ja, aber das ist doch auch schön, dass man sich das auch eingesteht. Und ich glaube, das ist ja auch was, was auch Zeit braucht, oder das sind ja generell in verschiedenen Lebenslagen mit Reise oder wie auch immer, dieses Eingestehen. Und das ist ja auch oft, ich merke es auch selber bei mir, dass es manchmal eher diese Zeit, sich was einzugestehen, dass jetzt irgendwie der und der Punkt ist, ist so, ist ja bei mir, kann ich dann, der einem viel zum Nachdenken und Energie auch kostet. Und wenn man sagt so, ey, es ist so, wie es ist, und klar, es gibt immer äußere Faktoren, da kann man jetzt auch nicht sagen so, yo Leute, shut up, so mäßig. Man macht sich ja so seine Gedanken, aber, und das ist ja dann auch, also auch schön zu sehen, dass du sagst so, ey, ich hab dann Bock, das sind ja auch wie so zwei nerdy Projects mäßig zu sagen, ey geil, ich gehe jetzt da, mach die Fahrradreise, jetzt habe ich Bock, nerdy mäßig wieder so ein bisschen zu basen, in Anführungszeichen. Ist ja jetzt nicht so, dass du auf dem Sofa denkst und so, ach ja geil, ja, heute scheint auch mal die Sonne, sondern du hast ja schon wieder ein krasses Projekt vor dir, zu sagen, ey, ich mache einen Film und will noch ein Buch schreiben, so, was jetzt auch nicht ganz einfach ist, so, weil es ist jetzt auch nicht so, dass du sagst, ach, ich war jetzt hier 2 Wochen Radfahren, so, ich fange jetzt mal, schreib darüber ein Buch. Das waren einfach, sorry, 22 oder 20 Länder hast du da, also, ja, ich meine, das kostet ja Zeit, und wenn da auch deine Partner, also deine Sponsoren, mit denen du da zu tun hast, die da auch das verstehen, was sie auch verstehen sollten, weil es bringt jetzt nichts, ihnen zu sagen, so, yo, Wiebke, jetzt mach mal da jetzt nochmal hier so einen TikTok-Tanz, wie es war, da hier über die Grenze marschieren. Also sorry, das ist ja halt auch nicht das, was du willst, oder was ja auch nicht so dein Style ist, und was ja auch nicht für den Partner ist, also für die Sponsoren, oder?
Ja, und du kennst es wahrscheinlich ja auch, dieses, was die Leute von dir denken und erwarten, und die denken, die kennen dich, und eigentlich bist du halt nicht nur der Julian, der immer überall auf allen Partys tanzt, sondern auch der mal ganz gerne sich halt in seinen Computer nerdet oder in seinen Designs und so. Und das ist ja auch voll schön, und das macht es dann ja auch einfach wertvoll, finde ich. Genau.
Geil.
Ich war ja auch mit einem Julien unterwegs lange. 8 Monate, hast du mitbekommen, dass er deinen Namen trägt?
Ja, genau, das war noch ein Ding. Das hatte ich eigentlich, war vorhin noch mal so ein kleines, eine Side-Question. Jetzt nicht auf den Julien bezogen, aber du hattest mal vorhin kurz angesprochen, dass man, ja, wenn man dann immer die Leute sieht und so, hast du da viele Leute getroffen, die auch so wie du mit dem Rad irgendwie unterwegs waren? Also klar, du meinst, du bist hier gerade mal durch Berlin gefahren, und die waren so, ah ja, servus.
Servus, ich war auch in Kapstadt.
So, ach, du warst da ja auch. Ja klar, ganz normal. Hast du da viele Leute gesehen, oder hast du auch viele Frauen gesehen, die dort mit dem Rad unterwegs waren, oder waren das mehr wieder die Männer, die um die Welt fahren?
Es waren auch ein paar Pärchen, da war dann, also Frau und Mann zusammen unterwegs, und das wollte ich nämlich nur sagen, weil es gibt ja auch die Leute, die fahren einfach sehr, sehr lange, immer weiter, weil der Julien, der macht das so, der ist jetzt auch immer noch unterwegs oder wieder losgefahren, und das gibt's ja auch, das wollte ich nur noch sagen, so, es gibt die Leute, die brauchen dieses Zuhause, und es gibt Leute, die brauchen es nicht, und das finde ich auch das Krasse, weil es gibt da echt schon so einige. Der Jan, den ich jetzt auch eben da kurz getroffen habe, der hatte auch erzählt, dass er da mit einem unterwegs war, dem Samer Lion heißt der, glaube ich. Und der fährt auch schon Jahre. Also es gibt auch echt nochmal Next Level Extreme Radreise. Und man trifft sich, man kennt sich, weil es auch so WhatsApp-Gruppen gibt. Also neben Instagram und Strava, wobei auf Strava findet man sich da ja auch nicht so schnell, gibt es WhatsApp-Gruppen, WhatsApp-Communities, und da waren wir zwischendurch auch mal eine Gruppe von 5 Leuten, die sich da halt dann irgendwie verabredet hatten durch die WhatsApp-Gruppe, weil alle irgendwie an einem Ort waren. Aber dann muss es natürlich auch passen. Aber es ist auf jeden Fall immer gut zu wissen, da ist irgendwo jemand vor mir, da gibt es auch noch die Hanna und Greta aus Kassel. Ich weiß nicht, ob du die auch mal gesehen hast. So 2 Schwestern, so ganz, ganz junge, auch richtig cool.
Ja, das hab die sind auch schon in meinem Kosmos hier und da aufgeploppt.
Die sind auch ganz lieb. Die waren immer so 2-3 Monate vor mir, und einfach nur zu wissen, also ich kannte die noch nicht, als ich losgefahren bin, erst später, und dann irgendwie zu wissen, die sind da. Die haben dann irgendwann abgebrochen und unterbrochen, sind jetzt in Deutschland wieder, noch nicht ganz fertig, aber werden das noch irgendwann fortsetzen. Und genauso wusste ich halt irgendwie, okay, jetzt fährt noch irgendjemand anderes los. Also ich hatte immer so vorne und hinten so ein bisschen Leute auf meinem Radar.
Okay, geil, geil. Ja, das habe ich jetzt von 1-2 Leuten schon gehört, die wirklich diese langen Touren machen, die sagen, ey, ich fahre von hier jetzt bis nach Indien oder durch ganz Afrika oder Südamerika, dass es da wirklich so diese, ich würde nicht sagen, so, man kennt ja so Reddit, so, wenn es so richtig auf diesen Nerdbase gibt, und dann, wie du gesagt hast, diese WhatsApp-Gruppen.
Hängst du auf Reddit ab?
Jein, nicht so wirklich. Ich bin ganz früher schon öfters mal auf Reddit abgehangen, aber jetzt nicht so, dass ich da so sage, ich habe da so ein Video gesehen, also da wird gezeigt, die Erde ist anscheinend doch flach. So, jetzt nicht. Das geht ja auch sehr schnell. Und da habe ich das nämlich auch gehört von 1-2 Leuten, dass es da, wie du sagst, also so WhatsApp-Gruppen gibt, wo dann halt wirklich so die G's halt drin sind, so wie du, die sagen so, ja geil, pass auf, wo dann irgendwie sagt, also was ich mir sagen lasse, hat irgendwie wegen manchen Sachen mit den Grenzen oder ach, wenn du hier, keine Ahnung, über den Kilimanjaro fährst oder über den Himalaya, nimm die 3. Straße links, wo jeder normale Sterbliche sagt, ey, ich wüsste noch nicht mehr überhaupt nicht da, geschweige denn mit dem Auto rüber, oder? Ist das nicht, oder so?
Da werden teilweise richtig, richtig lange PDFs geschrieben, Dokumente zu einzelnen Ländern. Okay, da werde ich dann immer wieder angefragt, hier, wie ist da und da deine Erfahrung? Und dann ist da echt so wie so, kann man echt eine Bibel draus machen, die Bibel aus Westafrika, wie man da am besten runterkommt mit allen Informationen.
Okay.
Also, deswegen auch, man kann sehr, sehr viel planen, aber am Ende will man ja auch gar nicht alles wissen eigentlich. Also einfach fahren.
Ja, da packt man immer noch mehr ein, als man eh schon dabei hat. So
ja, mäßig. Man muss auch noch nicht jedes Problem lösen, bevor man es hatte.
Ja. Wir sind jetzt bei, wir sind jetzt bei einer guten Stunde. Mit einer guten Stunde. Wir können jetzt auf jeden Fall Teil 3, 4 und 5 machen.
Ja.
Gibt es jetzt, wenn du jetzt sagen würdest, okay, das ist jetzt auch, was waren so dein bestes Ding, was du dabei hattest während der ganzen Reise oder generell, wenn du wirklich lange, lange fährst, ob das jetzt in Südamerika ist, ans Nordkap oder nach Kapstadt, wo du sagst so, ey, das sind so meine 1-2 Must-Have, die finde ich irgendwie da mit denen, die habe ich einfach gebraucht. So, jetzt da.
Ja, tatsächlich, was ich auch auf beiden Reisen mit hatte, ist eine Schlafanzughose. Also einfach eine bequeme Hose für die Nacht. Ist tatsächlich auch dieselbe Hose, die ich mit hatte. Ist einfach meine Lieblingsschlafanzughose, und ich finde es einfach so schön, wenn man da was Gemütliches hat. Und jetzt auf dieser Reise war auch mein Must-Have auf jeden Fall die Birkenstock, weil ich bin ja in Sandalen auch gefahren eigentlich die meiste Zeit, und es war einfach so geil, jetzt wie auch hier, also einfach die Schuhe auszuziehen, und du bist dann einfach so, hast keine Stinkefüße, musst dir vielleicht ein bisschen mehr waschen, aber es ist halt so ein bisschen Urlaub, also es ist ja kein Rennen, und ich erinnere mich da selber dran mit bequemen Klamotten, keine Klickpedale, einfach so ein bisschen locker zu bleiben und sich nicht zu doll irgendwie zu stressen. Schlafanzughose und Birkenstock auf jeden Fall must have, und ich hatte noch eine kleine JBL-Box.
Das fand ich gerade so soundmäßig. Wie war das da bei dir? Hast du da
Kabelkopfhörer und JBL-Box.
Ja.
Ja, das war schon eine gute Kombi. Ich habe sehr viel Podcast gehört, sehr viel politische Podcasts. Kriege ich immer Gänsehaut, wenn ich so höre, was da auch zu der Zeit in Deutschland so abging. Gute Musik, bisschen Rap zwischendurch, einfach geil. Für die Laune, dass man so ein bisschen vorwärts kommt. Also Musik und gute Podcasts sind super wichtig.
Geil. Hast du eine Spotify-Liste irgendwie sowas mal angelegt? Oder
Könnte ich vielleicht mal machen. Nee, tatsächlich nicht. Nee. Aber es ist eine gute Idee, könnte ich eigentlich mal mit so meinen Lieblingshits from the road.
Geil. Ja, Podcast auch immer cool, gerade bei langen Strecken, und auch, ich liebe auch immer diese Politik-Podcasts. Ja. SWR3 Wissen und so, das finde ich immer ganz geil, die dann immer so komplett vernerdet. Du weißt eh, ah ja gut, ich muss hier eh noch ein paar Stunden strampeln oder so. Kann ich mir auch vorstellen, mit dem Birkenstock ist auch einfach entspannt, weißt, bei 20.000 Kilometer. Also du sagst so, ja, ich habe es ja nicht so sportlich gesehen, aber ey, sind schon ein paar Meter, die gemacht wurden. Was waren so deine längste Etappe, die du so gefahren hast? Oder was heißt Etappe? Oder wo war das, wo du gemeint hast, so, oh, das war so das längste, wo ich so unterwegs bin? Unterwegs
an einem Tag?
Ja.
Das war einmal 200 Kilometer durch die Sahara.
Oh ja, gut.
Da gibt's aber oft auch Rückenwind.
Okay. Na dann, wenn es auch noch Rückenwind gab, aber yo. Ja, 200 Kilometer Sahara ist auch nicht ohne.
Sahara hat richtig Spaß gemacht, das hätte ich vorher nie gedacht, aber das ist so eine Sache, die ist echt, das ist das Einfachste. Ich werde immer ein bisschen sauer, wenn ich auf YouTube so Videos sehe, so durch die Sahara fahren und wie schlimm das alles ist. Mhm. Wenn man von Nord nach Süd fährt, ist es echt nicht schlimm, wenn man ein bisschen auf den Wind achtet, und der ist halt oft Nord-Süd-Wind.
Okay.
Es ist sehr sicher, sehr sauber, sehr gut zu fahren. Kann ich empfehlen.
Also, liebe ZuhörerInnen, ihr wisst Bescheid, von Nord nach Süd.
Genau.
In der Sahara. Hast du noch irgendwie was zu sagen? Also, oder sicher, ich will viel sagen. Also, aber willst du noch irgendwie was loswerden? Oder habe ich irgendwie was vergessen? Oder jetzt bei einer Stunde?
Ja.
Fünf ist mal durch, oder gibt's noch was bei dir? Also ich könnte mich hier noch Stunden unterhalten, so ist es nicht, aber ich glaube...
Hast du deinen Kaffee eigentlich schon getrunken?
Lol, habe ich nicht.
Hast du nicht, ne?
Hab ich nicht.
Guck die ganze Zeit diese Tasse an.
Genau, du guckst die Tasse an, ich trinke jetzt da nicht, sonst sind wir hier noch mal in der Endlosschlaufe.
Ja, also du hattest das ja noch gesagt, so mit dem, wie ist es als Frau, und alle sagen, wie ist es irgendwie schwierig. Und ich glaube, das ist auch nochmal voll so als letztes Wort zum Sonntag, dass es auch einfach Vorteile gibt, eine Frau zu sein, und dass man die auch mal feiern sollte. Das finde ich eigentlich ganz schön auch. Natürlich ist es berechtigt, und natürlich ist es auch was anderes, wenn man nicht so die gleichen oder nicht so viele Vorbilder hat vielleicht. Ich finde, wir Frauen vermissen oft die richtigen Vorbilder, die einfach coole Sachen machen, die coole Bücher schreiben, die coole Filme machen, die einfach ihren Traum leben. Und ich habe halt als Frau einfach erlebt, dass die Menschen noch hilfsbereiter, noch offener, noch freundlicher auch oft sind und dir einfach ganz anders begegnen, weil die dich nicht erwarten. Und das ist auch einfach voll der Vorteil. Und unter Frauen gibt's auch eine ganz, ganz große Solidarität. Und ich feiere das auf jeden Fall sehr und kann auf jeden Fall auch nur Shoutout an alle Frauen, fahrt raus, macht was Cooles und erzählt drüber.
Geil, sehr gut. Ja, das sind doch auf jeden Fall sehr schöne Sätze von dir. Ja, erst einmal würde ich sagen, ja, danke, dass du die Zeit dir genommen hast. Wo du jetzt hier in Berlin bist oder jetzt auch erstmal wieder back in Germany bist, ja, und da viel drüber erzählst oder auch noch die Energy hast, weil das ist ja sicherlich auch nicht das erste Mal, dass du über die Reise oder generell über dich, über die Person redest, was ja auch Energy kostet.
Ist immer ein bisschen anders. Auch wer vor einem sitzt, auf jeden Fall.
Okay, dann ist ja gut. Ich hoffe, es war jetzt nicht so anstrengend.
Nein, gar nicht.
Sehr gut. Ich meine, der Erdbeerkuchen, der war schon mal top. Nach dem Geburtstag ab in den Podcast, à la hopp. Genau, morgen Velo Berlin, Teil 2 für dich. Da bist du ja auch nochmal am Talken. Der Podcast wird auch, denke ich, erst irgendwann nächste Woche rauskommen. Aber genau, vielleicht kannst du mir im Nachhinein vielleicht noch so ein oder zwei Tunes senden, die du irgendwie oft gehört hast auf der Reise oder die du aktuell gut abfeierst. Die können wir in die Shownotes packen. Oder vielleicht hast du auch einen geilen Podcast da gehört, wo du gemeint hast, ey, der ging mir richtig gut rein.
Okay.
Den kann ich empfehlen, finde ich auch mal sehr interessant, weil es ja auch nochmal was zu Personen auch nochmal so ein bisschen sagt. Ja.
Ja, cool. Wäre ich öfter in Berlin, würde ich öfter vorbeikommen zu dir in Podcast.
Oder ich muss halt mal nach Freiburg.
Ja? Ja,
also.
Ja, komm mal.
Freiburg mit Podcast-Equipment oder nicht oder Bike, wie auch immer. Da sieht's doch auch echt schon immer sehr, sehr viel grüner aus als
da hier musst oben. Da musst du die Kamera auch mitbringen, weil es ist wirklich auch richtig schön.
Ja, okay, geil. Ja, also von daher, vielen Dank, dass du da warst.
Danke für die Einladung. War eine große Ehre.
Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was alles kommt. Und wie gesagt, stress dich nicht. Da hast du auf jeden Fall mehr als genug geliefert, auch wenn es nicht deine Intention war, würde ich das so sagen. Genau, die Folge wurde jetzt von Ortlieb gesponsert, weil wir beide ja da glücklich sind und waterproof-mäßig unterwegs sind. Und auch nochmal in den Shownotes ist nochmal ein Link zu Ortlieb, wer da nochmal ein paar Fragen hat.
Hast du gesehen, dass mein Fahrrad überall auf den neuen Ortlieb-Broschüren drauf ist?
Also ja, das habe ich...
Da freue ich mich auch übrigens, falls das jemand hört und im lokalen Radshop hängen möglicherweise neue große Ortlieb-Banner. Schick gerne mal ein Foto, falls ich da drauf bin.
Sehr gut. Ja, ich habe auch schon gesehen, du hast auch die neue Bag. Jetzt driften wir viel wieder ab.
Sling Bag. Es gibt jetzt auch in Waterproof.
Genau, genau. Die sieht auch top aus. Ich hatte jetzt, hattest du auch mal, okay, du hast deine Special Bag, hattest du auch schon mal, das ist jetzt einfach nur Interessefragen, auch im also hast du auch andere Produkte von Ortlieb in Benutzung, außer jetzt die, die du jetzt auf deiner Reise hattest, also wie heißt es nochmal, die Arschrakete, diese...
Die Backpacking-Sachen habe ich und genau. Aber auch Rucksäcke und die Packing-Cubes hatte ich auch dabei, die waren auch super praktisch und Rucksäcke trage ich auch eigentlich fast alles tatsächlich, also die großen Duffelbags habe ich jetzt auch hier dabei, da passt für eine Woche alles rein und... Ja. Sieht auch, also krieg immer Komplimente für meine Ortlieb-Rucksäcke.
Ja, finde ich auch, liebe ich auch. Und ich weiß nicht, welches Modell hast. Ich glaube, ich habe das 40er und das 60er und ich habe da auch nie Probleme gehabt mit Handgepäck im Flugzeug. Also ich hoffe jetzt, danach schreiben die Leute, ich hatte das, ich musste extra zahlen, aber ich habe die immer fürs Handgepäck und ging immer rein.
Ich flieg nicht so viel, aber müsste ich mal ausprobieren.
Doch, also es hat immer gut funktioniert. Nee, was ich fragen wollte, weil die haben jetzt auch diesen Rucksack, ich habe diesen Rucksack, der Rucksack und Fahrradanhänger ist, weißt du, den du so an die Seite klicken kannst? Der
am
so,
Vario?
Ja, genau. Hast du das? Nee, den habe ich nicht.
Nee, leider nicht, aber ich habe den schon oft bewundert.
Ja, weil
wo man diese Henkel dann
genau,
in die Träger so rein.
Genau, weil den wollte ich mir jetzt auch mal, benutzen. Aber gut, wir driften hier schon wieder ab und wir finden kein Ende. Geil, dass ihr eingeschaltet habt. Und alle Links von Wiebke oder Ortlieb oder von mir, wie auch immer, findet ihr in den Shownotes. Und wenn ihr irgendwas zu bemängeln habt oder sagt, ey, das war geil oder das sollte noch besser gemacht werden oder wie auch immer, könnt ihr uns gerne schreiben.
Ich freue mich auch immer über Post.
Genau, Post. Und ja, von daher danke, dass ihr eingeschaltet habt und weiter geht's.
Danke, ciao.
Ciao.